Guten Morgen, meine Damen und Herren. Zunächst ein paar organisatorische Hinweise. Am Freitag findet keine Vorlesung, sondern eine Saalübung statt. Die wird auch nicht aufgezeichnet werden. Das heißt, wenn Sie sich für diese Lösung interessieren, würde ich Sie bitten, am Freitag dann auch persönlich vorbeizukommen. Das ist deswegen sehr traurig, weil wir uns heute dann zum letzten Mal sehen, zumindest für dieses Semester. Wir haben eine Klausur, für die würde ich Sie bitten, sich anzumelden. Ich weiß nicht, wie routiniert Sie da inzwischen schon sind, aber die Regeln sind klar. Wenn Sie sich nicht über Studis für die Klausur anmelden, können Sie die Klausur nicht mitschreiben. Das wird teilweise am Fachbereich Biologie, glaube ich, anders gehandhabt. Ich glaube, da sind Sie immer automatisch angemeldet. Im Fachbereich Chemie müssen Sie sich anmelden. Also bitte vergessen Sie das nicht. Und dann hätte ich noch den Hinweis, dass heute um 17 Uhr in L602 der Vorstellungsvortrag von Jennifer Mattis ist, zu dem Sie auch herzlich eingeladen sind, neue Arbeitsgruppenleiterin im Fachbereich, im Bereich physikalische Chemie, kann ich Ihnen empfehlen. Gibt es von Ihrer Seite momentan organisatorische Fragen? Alles klar? Okay, dann würde ich gerne heute Ihnen so ein bisschen einen Überblick geben, was Sie mit dem, was Sie im vergangenen oder jetzt schon fast vergangenen Semester gelernt haben, in der aktuellen Forschung machen können. Und das würde ich natürlich gerne an Beispielen aus unserer Arbeitsgruppe machen. Und der Titel Spione, Spins und Spektren soll Ihnen so ein bisschen zeigen, womit wir uns beschäftigen. Ganz offiziell heißt meine Professur, die übrigens von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bezahlt wird, das ist eine ziemliche Seltenheit, tatsächlich ist es, glaube ich, die einzige in Konstanz, Spektroskopie komplexer Systeme. Ein reißerischer Titel, möchte ich sagen. Was Spektroskopie ist, wissen Sie, dass da geht es um die Wechselwirkung zwischen elektromagnetischer Strahlung und Materie. Und die Materie, die soll sich jetzt in komplexen Systemen befinden. Und ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele für komplexe Systeme gezeigt. Das sind zum Beispiel Polymere in Nanopartikeln oder Gastmoleküle in solchen Nanoporen. Sie sehen hier Porendurchmesser irgendwie 2 bis 30 Nanometer. Das sind Beispiele, die ich dabei gehabt habe für diejenigen unter Ihnen, die es vielleicht schade finden, dass diese Veranstaltung vor allem PC1 für Life Science heißt, Sie aber vielleicht Lehramt studieren, sich vielleicht gar nicht so sehr für Biomakromoleküle interessieren. Aber natürlich sind komplexe Systeme durchaus auch in der biophysikalischen Chemie zu finden. Wir können uns zum Beispiel angucken, Proteine auf synaptischen Vesikeln, das ist ein ziemlich komplexes System, weil die Oberfläche voll ist mit irgendwelchen anderen Proteinen, oder das komplexe System, was man sich so in der Spektroskopie in der biologischen Ausrichtung vorstellen kann, sind eben Zellen, also man macht Spektroskopie in der Zelle. Und das Verfahren, was wir anwenden, ist gut geeignet, um Sie nochmal an die Magnetresonanzspektroskopie zu erinnern, die wir besprochen haben. Unser Verfahren ist Elektronenspinresonanzspektroskopie. Und das ist in kompletter Analogie zur NMR-Spektroskopie. Das ist hier nochmal aufgemalt. In der NMR haben wir ausgenutzt, dass wir Atomkerne mit Kernspins haben. Das soll durch diesen Kreisel hier angedeutet sein. Und dieser Spin ist verknüpft mit einem magnetischen Moment hier. Und wenn Sie dieses magnetische Moment in ein äußeres Magnetfeld bringen, dann können Sie spektroskopieren, ob Sie zum Beispiel Spin-Up oder Spin-Down haben für ein Spin-Anhalb-System. Und das ist hier aufgemalt, der Seemann-Effekt. Je größer das äußere Magnetfeld ist, was Sie anlegen, desto größer ist der Energieunterschied zwischen den beiden, in dem Fall Elektronenspin-Einstellungen. Wenn Sie dieses Bild hier noch ein bisschen anstarren, sehen Sie den Unterschied zu dem, was ich Ihnen in der NMR gezeigt hatte? Was sagen Sie hier? Vorzeichen vertauscht, das stimmt genau. In der NMR hatte ich Ihnen versucht zu erklären, dass MS gleich plus 1,5, also die Orientierung des Spins parallel zum äußeren Magnetfeld, die energetisch günstigere ist. Hier scheint MS gleich minus 1,5 energetisch günstiger zu sein. Woran liegt das? Das liegt am Vorzeichen der Ladung des Elektrons und daraus folgt, dass beim Elektron der Kernspin und das magnetische Moment gerade antiparallel zueinander stehen. Und natürlich ist es für die energetische Aufspaltung hier wichtig, wie das magnetische Moment mit dem äußeren Feldwechsel wirkt. Auch beim Elektronenspin ist es so, dass das magnetische Moment und das äußere Feld in der energetisch günstigeren Variante parallel zueinander stehen. Da aber der Spin antiparallel steht zum magnetischen Moment, ist die Spin-Einstellung ms gleich minus 1/2 die energetisch günstigere. Ja, und dann kann man sich diese Energiedifferenz angucken. Die ist G-Faktor und dann steht hier ein μb. Bei der NMR stand da ein μn für das Kernmagneton. Hier steht μb. Das B steht für Bohr, das ist das Bohrsche Magneton, mal B0. Und das Bohrsche Magneton für Elektronen ist 1836 mal größer als für Protonen. Das ist sehr wichtig. Was bedeutet das für die Energieaufspaltung hier? Diese Energieaufspaltung ist auch größer, eben typischerweise um so einen Faktor wie 2000. Hängt auch ein bisschen von den G-Faktoren ab. Sie haben auf dem Übungsblatt ausgerechnet, was das bedeutet. Das hat natürlich eine Auswirkung auf den Besetzungsunterschied. Kommt natürlich auch auf das Magnetfeld an, wie Sie das wählen. Typische Magnetfelder in der ESR-Spektroskopie sind so 0,35 Tesla und die Aufspaltung, die man dann bekommt, liegt ungefähr bei 10 GHz. 10 GHz, kann man sich merken, ist die Frequenz, mit der deutsche Panzer im Zweiten Weltkrieg ihr Radar betrieben haben und aus dem gleichen Grund, nämlich weil man die Radartechnologie schon hatte, ist das auch die Frequenz, mit der sie ihre Haushaltsmikrowelle betreiben. Und also sie profitieren da sozusagen von Weltkriegstechnologie. Die 10 GHz hier müsste man jetzt nochmal vergleichen mit einer typischen NMR-Frequenz. Typische NMR-Frequenz wäre 600 MHz. Also Sie sehen, wir liegen da Größenordnung drüber in der ESR-Spektroskopie. Und das bedeutet eben auch, dass, wissen Sie, der Besetzungsunterschied größer ist und die Sensitivität größer ist. Gleichzeitig kann man in der ESR genau solche Experimente machen, wie man sie auch aus der NMR kennt. Ich habe Ihnen nochmal ein Spin-Echo mitgebracht. Pi halbe Puls, Wartezeit, Pi Puls, Wartezeit, Elektronen-Spin-Echo. Ich brauche Ihnen das, glaube ich, pantomimisch nicht mehr vorzuführen. Sie wissen, wir haben hier eine Phase des Dephasierens, hier eine Phase des Refokussierens und hier haben wir dann die Spins oder die Magnetisierungsvektoren wieder in Phase und wir kriegen ein Echo. Aufgrund der Tatsache, dass das magnetische Moment des Elektronenspins so viel größer ist als der des Kernspins, gibt es eine Konsequenz hierfür. Und zwar sind sämtliche Relaxationsprozesse in der ESR-Spektroskopie viel, viel schneller. Typische Relaxationszeiten in der NMR-Spektroskopie sind im Sekundenbereich, in der ESR-Spektroskopie im Nanosekundenbereich. Sie sehen also, wir sind um viele, viele Größenordnungen schneller in der ESR-Spektroskopie und das ist der Grund, warum ESR-Spektroskopie technisch so anspruchsvoll ist. Sie müssen einfach sehr, sehr schnell solche Pulssequenzen hier machen. Also typischerweise liegen zwischen zwei solchen Pulsen hier sowas wie 120 Nanosekunden. Es gibt einen zweiten wichtigen Unterschied zur NMR-Spektroskopie und der ist nahezu offensichtlich. Praktisch jede Probe gibt ein NMR-Signal, weil Sie in praktisch jeder Probe irgendein Atom mit irgendeinem NMR-aktiven Kern haben. In der ESR-Spektroskopie können Sie nur ungepaarte Elektronen detektieren. Und das wissen Sie besser als ich, die Chemie baut darauf, Elektronenpaarbindungen einzugehen und deswegen haben die allermeisten Proben kein ESR-Signal. Das hört sich so an, als wenn meine Methode nicht besonders schlau wäre, wenn die meisten Proben kein ESR-Signal geben. Man kann es aber tatsächlich in einen Vorteil ummünzen. Und das funktioniert so, indem man an die Probe ein solches Sondenmolekül hängt. Dieses Sondenmolekül ist ein Nitroxid. Sie sehen hier die NO-Bindung. Und was Sie auch sehen, ist hier dieser kleine schwarze Punkt. Das ist das ungepaarte Elektron. Und dieses Elektron kann man detektieren. Das ist sterisch abgeschirmt, damit es nicht wegreagiert. Solche Nitroxide sind sehr stabil, kann man sehr stabil herstellen. Und dann kann man die spektroskopieren. Und hier sehen Sie das Bildchen dazu. Da sehen wir zunächst mal das MS gleich minus ein halb Niveau und das MS gleich plus ein halb Niveau. Das gibt die typische Seemann-Aufspaltung. Und jetzt sehen Sie, dass diese Linien jeweils in drei Sublevels aufgespalten sind. Können Sie schon sagen, woher diese drei oder jeweils drei Unterniveaus kommen? Wenn Sie es nicht wissen, ist es umso besser, dann können Sie ein bisschen drüber nachdenken. Was Sie sehen, ist, dass die Aufspaltung dieser Niveaus offensichtlich unabhängig vom äußeren Magnetfeld ist. Diese drei Linien laufen parallel, die Aufspaltung ist bei hohem Magnetfeld genauso groß wie bei niedrigem Magnetfeld. Welche Wechselwirkungen in der magnetischen Resonanzspektroskopie sind unabhängig vom äußeren Feld? Das sind jeweils Spin-Spin-Wechselwirkungen, hatten wir kennengelernt in der NMR-Spektroskopie, also diese 3J-Kopplungen zum Beispiel. Jetzt sieht es aber so aus, als wäre hier nur ein Elektronenspin. Mit welchem zweiten Spin könnte dieser Elektronenspin wechselwirken? Naja, wenn kein zweiter Elektronenspin mehr da ist, dann muss er mit dem Kernspin wechselwirken. Wir suchen also einen Kernspin in der Nähe von diesem ungepaarten Elektron. Was für eine Spin-Quantenzahl muss dieser Kernspin haben, wenn wir offensichtlich Mi gleich plus 1, 0 und minus 1 bekommen? Naja, dann muss er einen Kernspin von 1 haben. Und das ist der Stickstoffkern. Wir haben also eine Hyperfeinwechselwirkung des Elektronenspins mit dem Stickstoffkern und das führt zu diesen drei Niveaus. Und wenn Sie das ordentlich durchgucken, dann sehen Sie, dass das Spektrum aus drei Linien besteht. Dass diese drei Linien so komisch aussehen, wie sie aussehen, das sind nämlich tatsächlich die Ableitungen dieser Linien. Sie sehen, es geht erst hoch, dann runter und dann wieder auf Null. Das hat was mit der Messtechnik zu tun, braucht uns an der Stelle nicht zu stören. Was man sich aber merken sollte, ist, dass so ein Nitroxidspektrum eben aus drei Linien besteht. Und diese Nitroxide, die setzen wir jetzt als Spione ein, um eben unsere Informationen aus den komplexen Systemen zu bekommen. Und deswegen heißt diese Vorlesung heute Spione, Spinnen, Spektren. Und der erste Einsatzort sozusagen sind periodisch mesoporöse Organosilikate. Diese periodisch mesoporösen Organosilikate werden in der Arbeitsgruppe von Sebastian Pollard hergestellt. Und die für uns attraktiv daran ist, dass wir eben hier Porendurchmesser sehr genau einstellen können, also zum Beispiel, was weiß ich, 3 Nanometer Porendurchmesser. Und was wir dann spektroskopisch daran machen, haben Sie auch schon kurz kennengelernt, das ist MRI, Magnetresonanzimaging. Und das kennen Sie natürlich aus den medizinischen Anwendungen, wo eben der Patient in so eine Röhre geschoben wird, um dann Bildgebung zu betreiben. Im Krankenhaus verwenden Sie immer Kernspin-Resonanz-Imaging. Das sagt Ihnen aber ein Arzt nie. Also meine Frau ist Medizinerin, deswegen habe ich das sehr schön ausdiskutiert mit den Kollegen, weil Kernspin-Resonanz-Imaging viel zu gefährlich klingt. Kern immer gefährlich. Und deswegen sagt man immer nur Magnetresonanz-Bildgebung. Magnet immer ungefährlich. In unserer Forschung wenden wir, haben sich jetzt schon zusammengereimt, eben nicht Kernspinresonanzbildgebung an, sondern Elektronenspinresonanzbildgebung. Und wie das funktioniert, sehen Sie hier nochmal aufgemalt. Sie sehen, wenn Sie ein konstantes Magnetfeld über dem Raum haben, dann haben Sie zwei Proben. Wenn die beiden die gleiche Larmor-Frequenz haben, dann sehen Sie daraus ein Signal. Wenn Sie aber einen Gradienten anlegen, also sprich links ein kleines Magnetfeld, rechts ein großes Magnetfeld, wird die Larmor-Frequenz hier auf der linken Seite klein und auf der rechten Seite groß und Sie kriegen eine Aufblitzung des Signals nach dem Ort und damit können Sie Bilder erzeugen. Und das hier soll Ihnen zeigen, dass wir noch einen Schritt weiter gehen, ohne auf irgendein Detail eingehen zu wollen, zeigt Ihnen diese Folie, dass wir in der Lage sind, nicht nur zu sagen, wo sind viele Spins, wo sind wenige Spins, sondern wir können zu jedem Voxel, Voxel ist ein dreidimensionales Pixel, zu jedem Voxel auch das Spektrum sehen. Ich zeige Ihnen das an einem Beispiel. Hier oben haben wir zwei Kapillaren, die sind mit solchen Nitroxiden gefüllt und wenn Sie die einzeln messen, dann sieht das Spektrum der unteren Probe hier so aus wie das blaue. Sie erkennen die drei Linien wieder aufgrund der Hyperfeinwechselwirkung mit dem Stickstoffkern. Und Sie sehen hier oben das grüne Spektrum, das ist das Signal aus dieser Probe. Ich weiß nicht, wenn Sie zum ersten Mal solche Spektren sehen, mag das grüne und das blaue Spektrum vielleicht gleich aussehen oder sehr ähnlich. Wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigen, dann sehen Sie zum Beispiel, dass beim blauen Spektrum der dritte Peak fast die gleiche Höhe hat wie der zweite Peak, während bei dem grünen Spektrum der dritte Peak viel niedriger ist als der zweite Peak. Und unsere wissenschaftlichen Konkurrenten haben auch versucht, jetzt diese Spektren pro Voxel zu messen. Und das war deren Ergebnis hier. Und da sehen Sie, da sieht man hier dem grünen Spektrum nicht mehr besonders viel. Also dass das Spektrum aus drei Linien besteht, können Sie hieran nicht mehr erkennen. Und dann hat bei uns in der Gruppe der Martin Spitzbart, den Sie auch schon kennengelernt haben, der Ihnen was über Fourier-Transformation erzählt hatte, der hat einen Algorithmus geschrieben und der ermöglicht es eben, aus den gleichen Rohdaten statt eines solchen Spektrums hier ein solches Spektrum pro Voxel zu identifizieren. Und damit können wir eben das machen, was man spektralräumliche Bildgebung nennt. Jetzt zur Anwendung. Die Spezialität von Sebastian Pollertz ist, dass er Oberflächen modifizieren kann in diesen porösen Materialien. Und dadurch kann man Wechselwirkungen zwischen den Gastmolekülen und den Porenwänden eben steuern. Und ein typisches Experiment sehen Sie hier. Vielleicht gucken wir uns zunächst mal diese schematische Zeichnung an. Sie haben hier so ein Monolith eines mesoporösen Organosilikats. Da ist unten dran eine Kapillare angebracht und oben dran. Und das ganze System ist voll mit Lösemittel. In dem Fall war das Ethanol. Also das ganze Porensystem ist voll mit Ethanol. Die Kapillare drüber ist voll mit Ethanol. Die Kapillare unten drunter ist voll mit Ethanol. Und jetzt injizieren wir hier in die obere Kapillare Gastmoleküle. Zum Beispiel irgend so ein Riesending. Sie sehen, da steht eine 3. Das ist so ein Tritül. Ja, das ist also wirklich groß. Oder irgend so ein kleines Gastmolekül. Und die Besonderheit dieser Gastmoleküle ist, dass sie ein ungepaartes Elektron tragen. Und jetzt können wir eben mit ESR-Bildgebung untersuchen, wie diese Moleküle in das Material hinein diffundieren. Und das können wir mathematisch beschreiben. Und diese Formel habe ich sozusagen extra für Sie nochmal aufgeschrieben. Diese Formel ist nämlich, erste Zeile, das zweite Fick'sche Gesetz. Die Ableitung der Konzentration nach der Zeit ist Diffusionskoeffizient mal der zweiten Ableitung nach dem Ort. Sie sehen aber, wir haben dieses eine d nach dx in dem Fall nach vorne ziehen müssen. Deswegen, weil Sie im Allgemeinen auch noch sagen könnten, dass der Diffusionskoeffizient selbst vom Ort abhängt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben oben in der Probe vielleicht große Poren mit einem großen Diffusionskoeffizienten, unten kleinere Poren, dann hätten Sie ein d von x und dann müssen Sie das zweite Fick'sche Gesetz so umschreiben. Naja, und mit diesen Gleichungen und unter Einführung von sinnvollen Start- und Randbedingungen können wir das Experiment gut simulieren. Was soll Ihnen diese Folie zeigen? Zuerst mal soll sie Ihnen zeigen, links Experiment, rechts Simulation, sieht genau gleich aus, super. Also wir können ordentlich unsere Daten simulieren. Was sieht man in den Daten? Da ist aufgetragen hier unten eine Zeitachse von 0 bis 70 Stunden. Das soll Ihnen sagen, das Experiment dauert ziemlich lange. Die Diffusion in diesen Nanoporen ist offensichtlich ziemlich langsam. Hätten Sie wahrscheinlich auch erwartet, wenn es so winzige Kanälchen sind. Und dann sehen Sie hier die Achse, die entspricht der räumlichen Achse durch diesen Monolithen. Und da sehen Sie am Anfang des Experiments ist Spin-Intensität nur hier oben. Und erst nach 60 Stunden sind die Spins bis hier reingewandert. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wie man eben mit Hilfe von ESR-Spektroskopie untersuchen kann, wie zum Beispiel Oberflächenmodifikationen in solchen Poren das Diffusionsverhalten von solchen Molekülen beeinflussen. Sie können sich vorstellen, das ist ganz wichtig für Chromatographie oder Katalyse und so weiter. Also dafür findet es Anwendung. Das hier ist ein ganz besonders spannendes Kapitel, aber dafür sind Sie noch zu klein. Ich würde gerne zu diesem Kapitel hier springen. Da geht es um lichtinduzierte Triplets. Das ist ein Projekt, was wir zusammen mit dem Stefan Mecking machen. Und dazu müssten Sie zunächst nochmal das Jablonski-Diagramm angucken. Das habe ich Ihnen hier nochmal groß rausgemalt. Und zwar vor allem, um Ihnen das Inter-System-Crossing zu zeigen. Wir starten im Singulett-Grundzustand, haben Absorption von UV-Licht, kommen dann in den S1-Zustand, haben strahlungslose Relaxation, haben Inter-System-Crossing in den Triplet-Zustand. Und dieser Triplet-Zustand ist jetzt für uns wichtig. Warum? Triplet-Zustand sagt Ihnen, Elektronenspin S gleich 1. Elektronenspin S gleich 1 heißt, wir können daran ESR-Spektroskopie machen. Und die ESR-Spektroskopie daran ist ziemlich kompliziert. Wir bekommen aber Spektren. Okay. Interessant ist das deswegen, weil wir, wenn wir dieses Triplet-System angucken, vielleicht erwarten würden, dass dieses Triplet-System Boltzmann besetzt ist. Also Sie sehen, ich wiederhole gerade das ganze Semester, was Sie mit mir verbracht haben. All das, was wir gelernt haben, kommt hier wieder. Und da sehen Sie, Boltzmann-Verteilung würde bedeuten, viele Moleküle im Grundzustand, weniger im ersten angeregten, noch weniger im zweiten angeregten Zustand. Tatsächlich finden wir aber eine solche Verteilung hier. Wie kann das sein? Das kann deswegen sein, weil wir, Entschuldigung, hier das Inter-System-Crossing in diese Triplet-Zustände haben. Und wenn wir ein Magnetfeld anlegen, spalten diese Triplet-Zustände in die drei Sehmann-Niveaus auf. Und diese Übergangsraten in diese drei Sehmann-Niveaus sind unterschiedlich groß. Sprich, wir regen stark an, zum Beispiel das hier oben, und weniger stark das hier unten. Und genau das ist das, was Sie hier sehen, ja. Wir haben eben hier eine Nicht-Boltzmann-Populierung dieser Niveaus. Und das können wir spektroskopieren, zum Beispiel mit folgendem schönen Experiment. Wir strahlen einen Laserpuls ein, populieren diese Niveaus, warten eine Zeit, strahlen einen ESR-Mikrowellenpuls ein, einen Pi-Halbe-Puls, warten eine Zeit, strahlen einen Pi-Puls ein, warten eine Zeit und kriegen Spin-Echo. Und damit können wir die gesamte Dynamik von diesem Spin-System angucken. Können Sie fragen, ja, was soll's? Das stimmt. Und ein Anwendungsbeispiel ist hier. Das sind Oligoparaphenylen-Ethinylene, die in der Arbeitsgruppe von Stefan Mecking hergestellt werden. Die sind ganz wichtig für zum Beispiel organische Optoelektronik oder wenn Sie Nanopartikel herstellen wollen mit bestimmten optischen Eigenschaften, dann spielen solche Moleküle eine Rolle. Und Sie wissen, man könnte überlegen, ob man ein solches konjugiertes Pi-System hier als Teilchen im Kasten beschreibt. Und das kann man tatsächlich tun und dann kann man das Absorptionsverhalten verstehen und dann regt man ein Triplet an, was sich hier drauf befindet und man möchte gerne wissen, was passiert auf diesem Triplet. Die Zeichnung unten deutet an, dass es so einen Hopping-Prozess geben könnte, wie dass das Triplet von einer Monomereinheit zur nächsten hüpft. Wir haben dann ein ziemlich kompliziertes Experiment gemacht. Ich möchte nur damit angeben, wie kompliziert es ist. Das sehen Sie hier. Da spielen wir alles, was wir können. Wir machen ein laserinduziertes Elektronenkern-Doppelresonanzexperiment. Müssen Sie gar nicht verstehen. Sie müssen nur beeindruckt sein, was wir alles tun. Wir haben unsere Probe. Wir packen die in einen Heliumkryostaten und bringen sie auf 10 Kelvin. Dann stellen wir das ganze System in ein Magnetfeld. Dann schießen wir mit einem Laser drauf. Das sehen Sie hier. Dann beginnen wir unser ESR-Experiment, schießen Mikrowellen drauf, nochmal eine Mikrowelle und detektieren ein Spin-Echo. Und wir adressieren dabei außerdem noch die Atomkerne, indem wir noch einen NMR-Radiofrequenzpuls einstrahlen. Und in Abhängigkeit von all diesen Parametern gucken wir uns diese Echoamplitude an und können daraus feststellen, und das ist jetzt natürlich sehr stark verkürzt, es gibt keinen Triplet-Hopping-Prozess, sondern wir finden eine völlige Delokalisierung dieser Triplet-Exziton auf der Kette. Bis hierhin wollte ich Ihnen nur einen groben Überblick geben, was wir so machen. Jetzt würde ich gerne an zwei Beispielen das Ganze so erklären, dass Sie eine Chance haben, es zu verstehen. Und ein erstes wichtiges Thema sind präzise Abstandsverteilungen im Nanometerbereich. Erstmal ist es mir wichtig, Abstände Nanometerbereich. Warum ist es so wichtig? Wenn Sie sich daran erinnern, was wir in der NMR gesehen hatten, da konnten Sie über die 3J-Kopplungen zum Beispiel Through-Bond-Interactions sehen zwischen verschiedenen Kernspins. Was wir nicht besprochen haben, aber was ich angerissen hatte, ist, dass Sie in der Festkörper-NMR auch Through-Space-Interactions sehen können, und zwar ungefähr bis, naja, sagen wir mal 0,5 Nanometer, 5 Angström Entfernung können Sie sehen. Und jetzt sehen Sie, wie wichtig es ist, wenn Sie komplexere, größere Systeme haben, dass Sie auch größere Abstände als meinetwegen 1 Nanometer sehen können. Und solche Experimente können wir machen. Wir können etwa Abstände im Nanometerbereich, 7 Nanometer wäre ein typisches Beispiel, wir können so messen zwischen 1 und 10 Nanometer etwa. Und einfach nur, um Ihnen das nahe zu bringen, haben wir diese Moleküle hier. Das sind auch wieder solche Oligoparaphenylen-Ethinylene. Und die sind im Wesentlichen starre Stäbchen. Und dann sehen Sie, haben wir hier an den beiden Seiten solche Nitroxidsonden angebracht. Und zwischen diesen Nitroxidsonden gibt es eine magnetische Spin-Spin-Wechselwirkung, die abstandsabhängig ist. Und damit können wir deren Abstand messen. Das sehen Sie hier nochmal in der Formel zusammengefasst. Sie sehen hier Spin 1, hier Spin 2, die sind in einem gewissen Abstand. Und die Dipol-Dipol-Wechselwirkung steht hier rechts. Rechts, diese Formel ist gar nicht so schlimm, wie sie zunächst aussieht. Das hier vorne sind alles Konstanten. Die brauchen Sie gar nicht weiter angucken. Hier haben wir eine Winkelabhängigkeit 3 Cosinus Quadrat Theta minus 1. Für welchen Winkel nochmal ist dieses 3 Cosinus Quadrat Theta minus 1 0? Erinnern Sie sich daran? Wenn Sie sich an den Zahlenwert nicht erinnern, wäre die richtige Antwort magischer Winkel. Haben wir mal kurz angerissen. Da rotiert man im Magic Angle Spinning drum. Und dann sehen Sie hier eine 1 durch R hoch 3 Abhängigkeit. Wenn ich es also schaffe, Omega DD zu messen, dann kann ich R den Abstand bestimmen. Wie macht man das? Mit einem Experiment, was sich Doppel-Elektron-Elektron-Resonanzspektroskopie nennt. Sie sehen hier in schwarz das Spektrum von diesen Nitroxiden aufgezeichnet. Und Sie sehen, dass wir an verschiedenen Stellen im Spektrum einmal in rot die sogenannten A-Spins adressieren und in blau die sogenannten B-Spins, die dipolar gekoppelt sind und sich im Abstand RAB befinden. Gucken wir uns zunächst mal die rote Sequenz an. Die müssten Sie vollständig verstehen. Warum? Weil wir beginnen mit einem Pi-Halbe-Puls. Das heißt, wir flippen die Spins aus der Z-Achse in die XY-Ebene. Wir haben ein Dephasieren. Dann kommt der Pi-Puls. Wir klappen sie auf die andere Seite der X-Achse. Wir haben ein Refokussieren und haben in der Minus-X-Richtung ein negatives Echo. Jetzt dephasieren die Spins natürlich wieder. Jetzt kann ich nochmal einen Pi-Puls einstrahlen. Der klappt die Spins wieder um die Y-Achse, auf die positive X-Achse. Und Sie sehen, nach der gleichen Wartezeit bekommen wir dann ein positives Echo. Dieses Echo detektieren wir, und zwar in Abhängigkeit von der Zeit. Und diese Zeit T ist jetzt keine beliebige Zeit, sondern ist die Zeit, zu der wir den Pumppuls einstrahlen. Das ist ein Pi-Puls, der nichts anderes tut, als den B-Spin zu invertieren. Und die Inversion des B-Spins führt dazu, dass sich das lokale magnetische Feld des A-Spins ändert. Damit ändert sich seine Larmor-Frequenz und damit ändert sich auch die Refokussierung dieses Echos. Was Sie merken müssen ist, wir messen die Echoamplitude V in Abhängigkeit von der Zeit, zu der wir den Pumppuls einstrahlen. Das sehen Sie hier aufgezeichnet, die Echoamplitude in Abhängigkeit von der Pumppulszeit. Wir machen 5 Minuten Pause. Danke. vielleicht haben Sie den Eindruck, ich bin leicht angeschlagen, dann könnten Sie das darauf schieben, dass meine Gruppe gestern den traditionellen Wandertag eingelegt hat und stundenlang im strömenden Regen auf den Kronberg gelaufen ist. Allerdings ist es für mich keine Ausrede, weil ich leider nicht mitgehen konnte. Also ich bin sozusagen der Einzige, der nicht im Regen gelaufen ist und auf jeden Fall nicht ganz gesund. Nichtsdestotrotz ist mir sehr wichtig, Ihnen das heute noch mal zu zeigen, was Sie mit dem machen können, was ich Ihnen jetzt über ein halbes Jahr beigebracht habe. Und wir waren stehen geblieben bei der Idee, dass man Abstände messen kann zwischen zwei Spins, indem man deren Dipol-Dipol-Wechselwirkung ausnutzt. Und diese Dipol-Dipol-Wechselwirkung ist proportional zu 1 durch R hoch 3. Also hätten Sie erwartet, ja, wenn Sie zwei Magnete nah zusammenbringen, ist die Wechselwirkung groß. Wenn der Abstand groß ist, ist die Wechselwirkung klein. Und die Idee ist, messen Sie die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, dann können Sie den Abstand ausrechnen. Und das Experiment, was wir nutzen, um die Dipol-Dipol-Wechselwirkung zu messen, ist dieses Doppel-Elektron-Elektron-Resonanz-Experiment. Wir kürzen es liebevoll mit DIR ab und Sie können sich vorstellen, dass wir viele lustige Tierbildchen als Cover-Illustration nutzen, um DIR darzustellen. Wie funktioniert es? Wir messen die Echo-Intensität des refokussierten Echos in Abhängigkeit von der Zeit, zu der wir den Pumppuls einstrahlen. Und das ist genau das, was Sie hier sehen. Das hier ist die Echoamplitude in Abhängigkeit von der Zeit, zu der der Pumppuls eingestrahlt wird. Und da sehen Sie hier so ein Oszillieren und ich kann Ihnen jetzt schon verraten, diese Oszillation ist gerade die Dipol-Dipol-Frequenz. Was Sie aber auch noch sehen ist, dass da noch so ein exponentieller Abfall drunter liegt, in Rot gezeichnet. Und die Skizze oben drüber zeigt Ihnen, wo der herkommt. In Blau ist unser Molekül, was uns interessiert. In Rot haben wir solche Labels angebracht und wir interessieren uns für diesen Abstand hier dazwischen. Wenn wir jetzt aber so ein Doppel-Elektron-Elektron-Resonanzexperiment machen, dann sehen wir nicht nur die Wechselwirkung zwischen diesen beiden roten Stecknadelköpfen, sondern auch noch, und Sie können es kaum sehen, weil es in Gelb ganz blass nur eingetragen ist, auch die Wechselwirkung zu den anderen Molekülen, die natürlich auch in der Lösung sind. Und diese sogenannten intermolekularen Abstandswechselwirkungen, die müssen wir irgendwie eliminieren. Also die sorgen für diesen exponentiellen Abfall. Das kann man entweder mit theoretischen Modellen machen, dass man sich überlegt, was für Abstände kommen denn vor, wenn ich völlig statistische Anordnungen verwende. Oder, und jetzt sind Sie gleich dran, man kann das auch experimentell machen. Was für ein Experiment würden Sie denn machen, um nur Wechselwirkungen zwischen Molekülen zu messen, aber keine Wechselwirkungen innerhalb eines Moleküls? Das ist eigentlich nicht so schwierig, denn bedenken Sie, Sie haben ja diese Sondenmoleküle selbst angebracht. Und was Sie natürlich machen können, ist, Sie können sich ein Experiment ausdenken, bei dem Sie nur ein Sondenmolekül anbringen, kein zweites. Und dann sind alle Wechselwirkungen, die Sie messen, nur die Wechselwirkung von einem Molekül zum anderen Molekül. Und das wäre so ein typisches Kontrollexperiment, um diese rote Kurve rauszubekommen. Das ist relativ aufwendig, deswegen verwenden wir oft theoretische Modelle. Aber glauben Sie mir, wir können dann diesen sogenannten intermolekularen Hintergrund eliminieren und bekommen dann das hier, was dieser Formfaktor ist. Und dann sehen Sie hier die Oszillation wieder, die einer Dipol-Dipol-Frequenz entspricht. Und die können Sie jetzt umrechnen in einer Abstandsverteilung. Und die sehen Sie hier. Und das Ergebnis dieses Experiments ist, dass eben zum Beispiel diese beiden roten Spin-Labels hier ungefähr einen Abstand von 3,2 Nanometer aufweisen. Sie sehen auch, dass hier mehr als eine Frequenz drinsteckt, sonst wäre das ja einfach irgendwie eine Kosinusoszillation. Was müssen Sie tun, um zu analysieren, welche Frequenzen in dieser Kurve drinstecken? Naja, das wissen Sie natürlich, da spielt die Fourier-Transformation wieder eine wichtige Rolle. Es ist tatsächlich noch ein bisschen komplizierter, tatsächlich ist der Schritt von hier nach hier eine Tikhonov-Regularisierung, aber da können wir uns im Master nochmal drüber unterhalten. Experimentelle Daten. Das hier ist ein solches starres Stäbchen, so ein Paraphenylenethylenoligomer. Und das ist hier in schwarz die experimentelle Dierkurve, in rot unsere Simulation dazu. Und hier sehen Sie die Abstandsverteilung. Sie sehen eben, da kommt ein Abstand von ungefähr 4 Nanometer raus. Das können wir jetzt für lauter solche verschiedenen Oligomere machen. Sie sehen hier in rot das 5 mehr, in blau das 7 mehr, in grün das 9 mehr und in, weiß nicht, lila das 11 mehr. Und Sie sehen, die Abstände wachsen schön an. Sie sehen auch, die Kurvenform dieser Abstandsverteilung ändert sich ein bisschen. Und auch das ist was, was Sie relativ schnell nachvollziehen können. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so ein starres Stäbchen, 11 Wiederholeinheiten, an beiden Enden Nitroxid, dann kriegen Sie einen maximalen Abstand, wenn das Stäbchen wirklich gerade ist. In Wirklichkeit wird sich das natürlich auch ein bisschen biegen können. Und dann sehen Sie, dann werden die Abstände kürzer. Und genau das ist das, was in dieser Kurvenform hier auftaucht. Dieser relativ starke Abfall hier, der hat damit zu tun, dass das Stäbchen hier sich in seiner ausgestreckten Konformation befindet. Und hier haben Sie eben verschiedene Biegungsgrade. Und das spielt noch keine so große Rolle, wenn Ihr Stäbchen kurz ist und nicht sehr biegsam ist. Das hier ist ein Experiment, was Ihnen das Potenzial aufzeigen soll, was in dieser Methode steckt. Wir haben hier ein paar Stäbchen mit einer Länge von 4 Nanometer und ein paar Stäbchen mit einer Länge von 6,5 Nanometer gemischt, und zwar im Verhältnis von 95% zu 5%, und wir finden es tatsächlich wieder. Also wir können echte Verteilungen von Abständen messen. Und das ist was, was wir eben anwenden, um Biomakromoleküle anzugucken. Und da würde ich Ihnen gerne ein Beispiel zu zeigen, was ein bisschen, was für uns sehr wichtig ist und wie wir da rangehen. Ich hatte Ihnen schon gesagt, wir haben normalerweise kein ESR-Signal von Proben, und was wir verwenden, ist ortsspezifische Spinnmarkierung, und das sehen Sie hier aufgetragen. Das Standardprotokoll sieht so vor, sieht so aus: Nehmen Sie ein Protein, knocken Sie alle Cysteine, die in dem Protein vorkommen, aus, ersetzen Sie durch eine andere Aminosäure, führen Sie spezifisch Cysteine an den Stellen ein, die Sie markieren wollen, und nutzen dann eine thiolspezifische Reaktion, um dann hier über so eine Schwefel-Schwefel-Bindung so ein Nitroxid anzubinden. So kann man Proteine markieren. Und wenn die dann markiert sind, dann sehen Sie hier die Nitroxide, die sind hier in der DNA angebracht, dann können Sie eben diese ganzen ESR-spektroskopischen Geschichten anwenden. Ah, da hätten Sie jetzt eigentlich so ein Filmchen sehen sollen, wie man es aus einer MD-Simulation bekommt, aber ich denke, Sie können sich vorstellen, dass das Ganze auch noch irgendwie zittert. Dann kann man eben inter- und intramolekulare Abstandsverteilung im Nanometerbereich messen, und tatsächlich sind Dynamiken auf Zeitskalen von Pico bis Mikrosekunden zugänglich. Nochmal ganz kurz, intramolekulare Abstandsverteilung hatte ich schon diskutiert mit Ihnen. Wo könnte es denn interessant sein, tatsächlich auch Abstände zwischen Molekülen zu messen, wenn Sie jetzt gerade mal an diesen biophysikalischen Bereich denken? Naja, das ist bei allen Arten von Komplexbildung natürlich wichtig. Ja? Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie haben ein DNA-Bindeprotein, können Sie ein Spin-Label an die DNA machen, eins an das Protein, können sich angucken, wie die zusammenbinden. Das ist wichtig für zum Beispiel Aggregation. Dann können Sie sehen, wie die Aggregate aussehen, oder Dimerisierung, Oligomerisierung. Für all solche Prozesse sind auch diese intermolekularen Abstandsverteilungen wichtig. Gut, das Beispiel, was ich heute gewählt habe, sind intrinsisch ungeordnete Proteine. Intrinsisch ungeordnete Proteine sind deswegen spannend, weil die ihre Konformation ändern können. Das heißt, die sind zum Beispiel in Lösung komplett umgefaltet. Wenn sie mit DNA wechselwirken, nehmen sie eine bestimmte Konformation an. Wenn sie mit anderen Proteinen wechselwirken, nehmen sie eine andere Konformation an. Wenn sie mit Proteinen von sich selbst wechselwirken, nehmen sie eine dritte Konformation an, und so weiter. Und das ist hier in Konstanz ein ziemlich wichtiges Forschungsfeld, wie Sie hier oben sehen. Da habe ich mal unsere Kooperationspartner aufgeschrieben. Das ist der Vinod Subramaniam, der ist nur Gastprofessor hier, der ist im wahren Leben sozusagen Rektor der Universität Amsterdam. Dann haben wir Marcel Leist aus der Biologie. Haben Sie den schon kennengelernt? Oh, dann kriegen Sie den bestimmt noch. Karin Hauser haben Sie noch nicht kennengelernt, glaube ich. Die ist aus der Chemie. Und Christine Peter haben Sie auch noch nicht kennengelernt, ist auch aus der Chemie. Und diese ganzen Gruppen hier beschäftigen sich mit solchen intrinsisch ungeordneten Proteinen. Und als Beispiel heute habe ich Ihnen Alpha-Synuclein mitgebracht. Wenn Sie das unerfreuliche Experiment machen wollten, Ihr Hirn zu trocknen, dann würden Sie feststellen, dass etwa 1% Ihrer trockenen Hirnmasse Alpha-Synuclein ist. Das ist ein kleines Protein, 140 Aminosäuren, und also Ihr Hirn ist voll damit. Und spannend daran ist, dass man noch nicht weiß, wofür es da ist. Man kann sich si ziemlich sicher sein, dass wir das nicht umsonst mit uns herumtragen, aber wie gesagt, wir kennen seine Funktion noch nicht. Warum es aber trotzdem jetzt schon so bekannt und wichtig ist, ist, dass es bei Parkinson-Patienten sogenannte Lewy-Bodies gibt. Das sind solche Inclusion-Bodies hier, und die sind voll mit verklumptem Alpha-Synuclein. Und Parkinson, wissen Sie, zweitwichtigste neurodegenerative Krankheit in den westlichen Ländern. Ich habe die Zahlen nicht auswendig, aber ein erschreckend hoher Prozentsatz von Leuten um die 60 herum ist davon betroffen, und dann kennen Sie die Symptome eben, Tremor, alle möglichen motorischen Probleme und so weiter. Hatten Sie eine Frage dazu? Wunderbar. Also 1,5% der Bevölkerung in den Industriestaaten wird mit 65 oder was auch immer von Parkinson betroffen sein. Je nachdem, ob Sie einen Gendefekt haben, ist die Chance, dass Sie es früher kriegen, auch noch da. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sich eben für Parkinson interessieren und deswegen dieses Alpha-Synuclein angucken, und wir machen das auch. Und wir machen es mit ESR-Spektroskopie. Und diese Folie ist im Wesentlichen dazu da, Ihnen zu zeigen, dass unsere Doktorandin Martha Robota sehr fleißig war, eine Menge von Spektren gemessen hat und diese Spektren, die Sie hier in Schwarz sehen, auch noch simulieren kann. Das sehen Sie in Rot. Sie sehen auch, dass da offensichtlich noch ein paar Spektren fehlen, aber die Liste ist schon ziemlich voll. Und damit kann sie untersuchen, wie die Oberflächen oder die Wechselwirkung zwischen Alpha-Synuclein und einer Membran aussieht. Das kann sie machen, indem sie hier an diesen verschiedenen Stellen solche Spin-Marker einbringt. Und wenn das Protein zum Beispiel hier mit dem N-Terminus an die Membran bindet, kann sich dieser Spin-Marker hier nicht mehr gut bewegen. Das können wir detektieren. Dann wissen wir, hier ist eine Membranbindung, während zum Beispiel hier am C-Terminus dieses Spin-Label hier überhaupt nicht mit der Membranwechsel wirkt. Dann können wir das auch sehen. Das kann sich sehr gut bewegen, und dann können wir sehr gut uns anschauen, wie das Protein mit dieser Membranwechsel wirkt. Wir können außerdem Abstandsmessungen machen. Das sehen Sie hier. Und das hier wäre so ein Beispiel für eine Abstandsmessung zwischen Residuum 27 und Residuum 56. Da sehen Sie, gibt es zwei Konformationen. Einmal so eine ausgestreckte Alpha-Helix und einmal so eine, ja, wir nennen das Hufeisen-Konformation. Und die Überschrift ist hier wichtig. Wir konnten nämlich hier zeigen, dass Alpha-Synuclein alpha-helikal an die innere Mitochondrienmembran bindet. Und das ist, finde ich, ein hübsches Beispiel dafür, dass man diese Experimente auch in komplexer Umgebung machen kann. Wir haben also hier Mitochondrien. Ich muss gerade mal überlegen. Ich glaube, sowohl Hefe als auch menschliche Mitochondrien genommen und haben Alpha-Synuclein mit Spin-Marker dazugegeben und konnten dann eben über solche Abstands- und Mobilitätsmessungen sehen, dass Alpha-Synuclein an die innere Mitochondrienmembran bindet. Jetzt kann man das Ganze natürlich noch einen Schritt weitermachen und kann sich überlegen, wie kann ich denn in der Zelle spektroskopieren? Und damit zunächst so ein Heimwerker-Ansatz, der ist hier gezeigt. Der basiert darauf, dass wir im Reagenzglas unsere Makromoleküle Spin markieren und dann mit Hilfe einer Mikroinjektion mit einer Nadel in eine Zelle einspritzen. Und unsere Lieblingszellen dafür sind die Oozyten von Xenopus laevis. Das sind diese hier. Xenopus laevis ist ein afrikanischer Krallenfrosch, und wir mögen deswegen seine Zellen so gerne, weil die so groß sind. Die haben einen Durchmesser von 1 mm. Und das macht es für uns die Arbeit sehr einfach, dort mit einer Injektionsnadel unser spinmarkiertes Makromolekül einzubringen. Ich weiß nicht, ob das für Sie ein Thema ist, aber ich wollte Ihnen sagen, dass wir unsere Frösche sehr gut behandeln. Wir betäuben die, entnehmen ihnen diese Zellen, nähen wieder zu und danach sind sie auch wieder fidel und schwimmen weiter. In all den Jahren, die wir das machen, ist ein einziges Mal uns ein Missgeschick passiert. Da haben wir nicht aufgepasst und ein betäubter Frosch war sozusagen noch unter Wasser und der ist ertrunken. Aber im Wesentlichen geht es unseren Fröschen gut. Okay. Und dann gucken wir uns das Signal von unserem Nitroxid-Spinmarker in einer solchen Zelle an. Und da sehen Sie was Furchtbares, nämlich hier, dieses Signal rauscht in den Keller und nach spätestens 3 Stunden sehen wir nichts mehr. Warum ist das so? Weil das Nitroxid reduziert wird in der Umgebung, die in der Zelle herrscht. Und um das zu verhindern, haben wir ein anderes Spin-Label uns ausgesucht und synthetisiert und angebracht. Das ist hier so ein Gadolinium-Komplex und Sie sehen, Gadolinium ist hier als Gadolinium 3 plus vorliegend und das ist auch paramagnetisch und da sehen wir eben, das Signal bleibt zeitlich konstant über mindestens 24 Stunden. Die Zellen selbst gehen nach 4 Stunden ungefähr kaputt. Da sehen Sie wahrscheinlich auf der Projektion ja nicht, aber da setzt dann Apoptose ein, aber davor geht es den Zellen gut. Und was haben wir zuerst gemacht? Wir haben wieder so ein starres Stäbchen genommen, haben den Abstand zwischen den Gadolinium-Ionen gemessen. Die Abstandsverteilung sehen Sie hier in Blau. Und dann haben wir das Ganze in die Zelle gebracht und wir sehen in der Zelle auch die Abstandsverteilung. Und also das war 2014, vor 3 Jahren. Das war eines der ersten Experimente, mit dem man ESR in der Zelle gezeigt hat. Da sind wir also ganz gut im Geschäft. Natürlich ist es ziemlich langweilig, ein Molekül in der Zelle zu untersuchen, von dem man glaubt, dass sich in der Zelle nichts ändert und sich dann tatsächlich nichts ändert. Viel spannender ist es natürlich, wenn man sich Systeme anguckt, bei denen man eine Änderung erwartet und auch sieht. Und das ist hier dieses Peptid. Das ist eine Polyproline-Helix. Sie sehen 10 Proline, ein Cystein, 10 Proline, noch ein Cystein, nochmal 10 Proline. Und an diese Cysteine wurde dann hier so ein Gadolinium-Spin-Label gepackt. Wenn Sie eine solche Polyprolin-Helix in Wasser haben, dann würden Sie erwarten, dass eine sogenannte Polyprolin-2-Konformation vorliegt. Die ist hier gezeigt. Und Sie sehen hier in Blau die experimentelle Abstandsverteilung. Lassen Sie mich vielleicht kurz darauf eingehen. Sie sehen, das ist eine echte Verteilung. Also es gibt nicht einen scharfen Abstand, sondern es gibt einen Abstand, der sehr häufig ist, und dann gibt es andere Abstände, die weniger häufig vorkommen. Woran liegt das? Das liegt nicht daran, dass das Peptid so flexibel ist, sondern daran, dass dieser Linker hier, mit dem wir unser Label an das Peptid angebracht haben, flexibel ist. Das können wir simulieren, das sehen Sie hier rechts. Wir haben hier in Blau und Rot eingezeichnet, welche Möglichkeiten dieses Gadolinium hat, sich aufgrund dieser Linkerflexibilität irgendwo im Raum anzuordnen. Da sehen Sie eben, da messen wir dann sehr kurze Abstände, zum Beispiel von hier nach hier, oder sehr lange Abstände, zum Beispiel von hier nach dort. Und wenn wir das simulieren unter der Annahme, dass das Peptid komplett starr ist, dann finden wir hier in Orange die Abstandsverteilung. Sie sehen, die beschreibt perfekt unsere experimentelle Abstandsverteilung. Wir sehen also, das Peptid liegt in einer Polyprolin-1-Konformation vor. Jetzt injizieren wir das in der Zelle. 0 Minuten nach Injektion ist die Abstandsverteilung immer noch diese hier. 5 Minuten später sehen Sie, ändert sich die Abstandsverteilung schon ein bisschen. Und nach einer Stunde sehen Sie, haben wir hier wirklich eine bimodale Abstandsverteilung vorliegen. Und auch die können wir perfekt simulieren, indem wir nämlich sagen, etwa 50% des Peptids hat jetzt in Membranen insertiert und hat dann seine Konformation gewechselt zu einer sogenannten Polyprolin-1-Konformation. Und das ist ein hervorragendes Beispiel, mit dem man eben zeigen kann, dass es ganz wichtig ist, auch Experimente in der Zelle zu machen, wo sich einfach Peptid- und Proteinkonformationen unterscheiden können. Hier ist das Ganze nochmal zusammengefasst. Wir injizieren solche Makromoleküle in die Zelle, die ändern dann ihre Konformation und dann messen wir die. Und in dem Fall haben wir hier DNA-Telomere gemessen in Zusammenarbeit mit dem Jörg Hartig. Was ihnen nicht gut gefallen hat, nehme ich an, ist diese Injektion in die Zelle. Das ist doch sehr artifiziell. Ein viel eleganterer Ansatz ist der, der hier skizziert ist. Wir nutzen genetisch kodierte Spinmarker. Da bin ich mir nicht sicher, wie weit sie in Biochemie sozusagen schon sind. Aber Proteinbiosynthese kennen Sie? Nein? Keine Ahnung. Kennen Sie Proteinbiosynthese? Ja. Also da haben wir irgendwie so eine Synthetase, die Aminosäure an die tRNA bindet und dann im Ribosom in Abhängigkeit von dem, was von der Messenger-RNA kommt, wird dann diese Aminosäure ins Protein, in die Proteinkette eingebaut und das Protein wird exprimiert. Und es gibt einen bekannten Ansatz von Schulz, haben Sie vielleicht kennengelernt als Amber-Stop-Codon-Approach, bei dem man ein Stop-Codon nutzt, um künstliche Aminosäuren einzubauen. Haben Sie das schon mal gehört? Ja. Alter Hut, aber seit etwa 15 Jahren haben Leute versucht, das auch mit spin-markierten künstlichen Aminosäuren zu machen und sind gescheitert. Die Idee ist eigentlich leicht. Wir haben eine künstliche Aminosäure, wir nehmen eine sogenannte orthogonale künstliche tRNA und nutzen eine orthogonale artifizielle tRNA-Synthetase, um dann die Aminosäure an die tRNA zu binden, haben dann im Ribosom den Einbau in Abhängigkeit von der Messenger-RNA, wo wir das Stop-Codon eingebaut haben. Überall, wo das Stop-Codon ist, wird dann die künstliche spin-markierte Aminosäure eingebaut. Wir bekommen dann ein Protein, was zum Beispiel an zwei Stellen eine solche künstliche Aminosäure trägt und können dann Abstände zwischen diesen zwei künstlichen Aminosäuren messen. Und das haben, wie gesagt, viele Leute probiert. Wir haben es probiert mit Daniel Summerer und Ihnen ist natürlich klar, ich würde Ihnen diese Geschichte nicht erzählen, wenn es nicht funktioniert hätte. Unsere künstliche Aminosäure heißt SLK1. SLK steht für Spin-Labeled und K für Lysin, also spin-markiertes Lysin. Sie sehen hier Lysin und hier sehen Sie wieder das berühmte Nitroxid. Und die 1 sagt Ihnen, dass wir also vorhatten, nicht nur SLK1, sondern auch SLK2, 3 und so weiter zu machen. Wir sind inzwischen, glaube ich, bei SLK9 angekommen. Gemeinerweise funktioniert bisher nur SLK1. Wir exprimieren in E. coli. Sie sehen hier die wachsende Ausbeute in der Expression nach der Expressionszeit von zum Beispiel 6 Stunden. Und das ist mir wichtig, Sie sehen eben auch, dass das ESR-Signal ansteigt. Und also wenn Sie es ein bisschen horrorfilmmäßig darstellen wollen, könnten Sie sagen, wir haben jetzt E. coli-Bakterien so genetisch modifiziert, dass wir die jetzt trainiert haben, paramagnetisches Protein zu exprimieren. Und jetzt ist das Experiment, was als nächstes kommt, natürlich naheliegend. Das sehen Sie hier. Wir bringen jetzt 2 solche spin-markierten Aminosäuren ein und messen den Abstand. Und da sehen Sie hier in Rot und in Grün die experimentellen Abstandsmessungen und in Blau jeweils die Simulation dazu. Und Sie sehen hier im Beispiel dieses Thioredoxins, sind wir jetzt eben in der Lage, spin-markiertes Protein zu exprimieren und dessen Konformation sich anzuschauen. Es gibt einen Punkt, der wichtig ist, dass ich den an der Stelle nicht unterschlage. Das hier sind Messungen am aufgereinigten Protein. Also sprich, wir haben in E. coli das spin-markierte Protein exprimiert und haben dann eine Aufreinigung gemacht und haben dann das Protein im Reagenzglas gemessen und sehen dann diese Konformationen hier. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich offensichtlich und Sie können sich wahrscheinlich jetzt schon ausmalen, was das für einen Impact hat. Wir werden jetzt als nächstes natürlich diese Proteine in den Zellen exprimieren und in der Zelle messen und werden dann eben Aussagen machen können darüber, wie sich diese Proteine in der Zelle bezüglich ihrer Struktur und Dynamik verhalten. Gut, das glaube ich unterschlage ich. Damit wäre ich schon am Ende von diesem kurzen Überblick, was bei uns in der Arbeitsgruppe spektroskopisch passiert. Und ich glaube, Sie haben jetzt auch ein klareres Bild davon, warum mir diese Vorlesung PC1 für Life Science so wichtig ist. Weil sie nämlich gesehen haben, dass wir sehr, sehr viel mit Biomolekülen arbeiten. Das heißt, die Expertise, die sie im Life Science Studium bekommen, ist für uns sehr, sehr relevant. Auf der anderen Seite arbeiten wir spektroskopisch theoretisch und deswegen ist es für mich wichtig, dass Sie als Life Science Studenten da eben auch eine Idee bekommen, was hat es mit einem Spin auf sich, was hat es mit einem Besetzungsunterschied auf sich und so weiter. Falls Sie das irgendwie spannend fanden und Sie demnächst Ihre Bachelorarbeit machen wollen, sind Sie herzlich eingeladen, sich bei uns nach irgendeinem Thema zu informieren und können dann gerne auch selbst mal probieren, ob Sie zu einem dieser verschiedenen Themen irgendwas beitragen wollen. Gut. Haben Sie Fragen zur ESR-Spektroskopie an komplexen Systemen? Ja, bitte. Ah, eine sehr, sehr gute Frage. Da lohnt es sich für mich nochmal zurückzublättern. Und zwar hatten wir irgendwo Abstandsmessungen gehabt. Hier. Sie spielen darauf an, dass ich Ihnen erzählt habe, in der NMR haben Sie auch diesen winkelabhängigen Term 3 Cosinus Quadrat Theta minus 1. Wenn die Moleküle im Lösemittel schnell rotieren, dann mittelt sich dieser Term zu Null und ich sehe keine Dipol-Dipol-Wechselwirkung mehr. Das ist in der ESR-Spektroskopie genau das Gleiche. Wenn ich also mein Molekül einfach in Lösung stecke, dann ist die Dipol-Dipol-Wechselwirkung Null, ich kann nichts mehr sehen. Wir verwenden zwei verschiedene Tricks, um die Dipol-Dipol-Wechselwirkung trotzdem messen zu können. Der eine Trick ist brachial. Wir haben unser System in Lösung, alle möglichen Konformationen liegen vor und jetzt versuchen wir das System direkt so wie es ist in Stickstoff zu schmeißen, also in flüssigen Stickstoff und frieren damit alle vorhandenen Konformationen ein und machen dann in aller Ruhe unsere Abstandsmessungen. Das System ist danach natürlich kaputt. Ja? Also ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zelle nehme, ich schmeiße den flüssigen Stickstoff und danach lasse ich sie wieder auftauen, ist sie natürlich hinüber oder oft hinüber, muss man vielleicht sagen. Aber wenn unser Abkühlprozess schnell genug funktioniert, dann sind alle Konformationen, die bei Raumtemperatur von den Proteinen zum Beispiel vorhanden waren, beim Einfriervorgang auch immer noch da und die kann ich messen. Anderer Trick ist, ich muss irgendwie gucken, dass die Rotation oder das Taube des Moleküls langsam ist. Und das kann ich entweder, indem ich große Komplexe angucke oder indem ich hohe Viskositäten habe. Zum Beispiel, indem ich irgendwelche viskositätserhöhenden Substanzen dazugebe, Zuckerlösungen, oder indem ich zum Beispiel im Zytoplasma arbeite, wo die Viskosität auch erhöht ist. Dann kann ich eben diese Dipol-Dipol-Wechselwirkung immer noch bekommen. Vielen Dank für diese Frage. Was gibt es noch? Gut, dann ist jetzt tatsächlich Zeit zum Abschied nehmen. Lassen Sie mich noch kurz überlegen, was gibt es organisatorisch zu sagen. Klausur, bitte melden Sie sich an. Hilfsmittel hatten wir vereinbart. Sie brauchen keinen Taschenrechner. Sie brauchen eigentlich auch keinen Bronstein oder sowas. Aber wenn Ihnen das ein gutes Gewissen verschafft, bringen Sie ihn mit. Dann können Sie alles nachgucken, was auch immer Sie brauchen. Sie haben inzwischen ja im Wesentlichen die Bonuspunkte erreicht. Ich glaube, dass praktisch jeder von Ihnen, der regelmäßig sein Blatt abgegeben hat, die Bonuspunktregelung erreicht hat. Beachten Sie, dass diese Bonuspunkte sowohl für den Ersttermin als auch für den Zweitermin, die jetzt kommen, gelten. Also die dürfen Sie auch gerne zweimal einsetzen, aber dass sie eben im nächsten Jahr nicht mehr gültig sind, denn wer weiß schon, was in einem Jahr ist. Genau. Insofern würde ich Sie auch motivieren wollen, tatsächlich die Klausurtermine jetzt wahrzunehmen. Ich habe gesehen, wir liegen in der Klausurenreihenfolge sehr spät. Das heißt, die Chance, dass sozusagen die PC1 hinten runterfällt, schätze ich als groß ein. Gut, Dann haben Sie nächstes Semester PC2. Wir haben schon ausgemacht, wer das mit Ihnen machen darf. Ich habe es aber vergessen. Wahrscheinlich der Andreas Zumbusch, der dann sich mit den Themen Thermodynamik, statistische Thermodynamik und so weiter mit Ihnen beschäftigen wird. Und sicher auch viele Rückgriffe auf diese Veranstaltung braucht. Gut. Was gibt es sonst noch? Dann war es mir eine Freude, mit Ihnen diese Einführungsveranstaltung Physikalische Chemie zusammenzumachen und wünsche Ihnen natürlich gute Klausurvorbereitung und dann natürlich vor allem auch schöne Ferien.